Das, glaube ich, ist E-Commerce, wie man es gerade machen muss. Und so war meine Idee. Ich will was machen, wo ich auf TikTok geile Videos machen kann. Deswegen muss es selbst erstellt sein. Dann bin ich auf Etsy gegangen. Dann Hundemarkt erst. Also dann bin ich erst in den großen Markt. Und so bin ich auf das erste Produkt Hundeketten gekommen. Wichtig finde ich auch, wenn man gerade eine E-Commerce-Brand startet, sollte man schon die Gedanken weiterhaben, wie kann ich dieses Produkt irgendwie auch weiterentwickeln? Also welche Produkte kann ich dran machen? Weil du kannst mit einer Single-Asin-Strategie oder Single SKU kannst du nahezu keine E-Commerce-Brand mehr aufbauen. Du brauchst 10, 20, 30 Produkte, die irgendwie zusammenhängen, sonst funktioniert es nicht. Und dann habe ich auch kurze Produktrecherche einfach gemacht, habe gesehen, bei Etsy siehst du ja dann, Kunden kauften auch dies oder bin auf den Topseller gegangen, auf den Shop und habe gesehen, was bietet die Person noch an. Romy, neues Setup. Also alle, die uns jetzt nur hören, ihr müsst auf fucking YouTube gehen. Wir haben ein neues Studio gebaut, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das Studio nennen kann. In unser Fotostudio haben wir ein Videopodcast quasi Setup reingebaut und ich bin geflasht.
Ich auch. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Ich habe gesagt, Laurens hat sich schon selbst übertroffen hier. Und es fehlt anscheinend noch viel. Also ich glaube, es wird jetzt jede Woche noch ein bisschen voller für denjenigen, den es interessiert. Aber ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Ich kann mir da sehr, sehr gut den einen oder anderen Gast oder Gästin vorstellen.
Ich muss auch sagen, als Person, die hier sprechen darf, fühlt sich das ganz anders an, weil es nicht mehr so ein kleiner Raum ist, so dunkel, es ist jetzt so hell und deswegen eine andere Atmosphäre. Vielleicht ein paar Gedanken dazu, die wir uns gemacht haben, warum das jetzt genau so aussieht und nicht mehr unser Setup in dem Video-Podcast ist Nummer eins, genau aus dem Grund, dass man mehr Platz hat, weil das haben wir schon gemerkt in unserem Podcast-Studio. Wenn irgendwie mal zwei Leute da waren, Low-Card war das Schlimmste, wo drei, die sitzen da so gequetscht da. Das ist irgendwie Grund Nummer eins. Nummer zwei haben wir gemerkt und auch beobachtet, in den USA haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es irgendwie cooler aussehen muss als so sterile, langweilige Podcast-Buchwand, dass du auch wirklich einschaltest, so dass du was erlebst, siehst, was irgendwie auf dem Tisch steht. Da fällt mir ein, hier fehlt noch unsere Kerze. ja, und auch dadurch, dass wir mehr Platz haben, können wir auch gegebenenfalls besser Sponsoren unterbringen. Das sieht man in den ganz großen in den USA. Da steht dann irgendwie, ich habe einen Podcast hier gesehen, die haben irgendwie eigene Pampers, glaube ich, rausgebracht. Dann stehen da halt Pampers rum und das sieht nicht so steril aus und so unpassend, sondern ja, die sitzen daheim auf der Couch, da liegen auch mal Pampers rum.
Ich muss auch sagen, ich glaube, dass das Thema noch so viel größer wird. Ich glaube, weil viele sind schon voll interessiert am Videopodcast und haben gemerkt, ach, es gibt coole Formate, die haben sich was in den USA angeguckt oder ein paar haben in Deutschland auch schon angefangen. Aber es gibt auch noch immer noch so viele, wenn du sagst, ja, Videopodcast, die dann sagen, was, das hört man doch nur, warum macht ihr überhaupt Videopodcast? Die, glaube ich, noch nie einen guten Videopodcast gesehen haben und deswegen auch immer noch denken, ah, das brauche ich doch eigentlich nur für die Ohren. Wir waren zum Beispiel letzte Woche auf der OMR und dann habe ich mit dem Emma-CEO gesprochen. Und dann haben wir gesagt, ja, der kommt jetzt auch im Podcast. Und dann habe ich gesagt, ja, komm doch vorbei, wir machen jetzt einen Videopodcast. Und er war dann so, ja, voll gerne, aber warum macht ihr denn einen Videopodcast so? Und ich sage, guck mal, wir können die Matratzen noch zeigen.
Ah ja, krass. Das ist ja geil, wenn die hier mit so einer Matratze ankommt. So auf dem Tisch liegen.
Und ich glaube, dass es noch viel, viel größer wird, weil auch ganz viele in Deutschland noch nichts Gutes gesehen haben, was sie überzeugt.
Absolut. Da fand ich spannend, OMR, können wir auch mal in die Shownotes packen. Die haben State of the German Podcast Market oder ich weiß nicht ganz genau, wie die Folge hieß. Und war wirklich einer der besten OMR-Vorträge, muss ich sagen, hat man schon einiges mitgenommen. Gerade der erste Teil ging so, war ein großes Learning, der Podcast-Markt wächst linear irgendwie seit 10 Jahren. Also ist keine Viralität wie TikTok oder so, aber jedes Jahr ein bisschen mehr. Das sehen wir ja auch, unsere Zahlen werden stetig besser, aber kein crazy Ding. Aber wenn du einmal einen Podcast hast, dann ist der auch da, um zu bleiben und nicht wie bei TikTok. Dann hast du halt innerhalb der ersten 30 Tage mal was mit 2 Millionen, aber dann hast du aber wieder 30 Videos nur mit 2000. Ich finde, da muss man einfach immer abwägen. Worauf ich hinaus wollte, die haben 3, 4 oder 5 Thesen rausgebracht, woran sie glauben im Podcast-Game. Und die würde ich jetzt gerne mit dir durchgehen.
Sehr gut. Ich habe den Vortrag nicht gesehen, deswegen umso besser.
These Nummer 1. Videopodcasting wird kein Gamechanger im Podcast-Markt. Deine Gedanken dazu? Das war ihre These.
Ich glaube, wenn es so gemeint ist, dass es nicht mehr Leute dazu bewegt, Podcasts zu konsumieren, dann würde ich das vielleicht sogar unterschreiben. Ich glaube, dass dieses, also entweder du suchst neue Informationen oder nicht. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie viele draußen gibt, die dann sagen, ah, ich habe noch nach einem Format gesucht, was ich mir anschauen kann, weil audiomäßig gefällt mir das nicht. Ich glaube, dass es einfach nur so ein bisschen verschieben wird, wie viele Leute hören das und wie viele Leute schauen es sich an. Aber dass die Gesamtmenge relativ gleich bleibt. Wenn das so gemeint war, dann würde ich es unterschreiben. War es so gemeint?
Die Message, so wie ich es verstanden habe, ist, es ist nice to have und ein Feature, dass man noch mehr Informationen hat. Aber so wie du es auch argumentiert hast, es wird jetzt keine crazy neue Audience ansprechen. Und da muss ich sagen, das sehe ich einfach anders, weil ich glaube, diese ganzen Talkshow-ZuschauerInnen, die aktuell Markus Lanz oder ähnliche Shows gucken, wenn es da geile Videopodcasts gibt, glaube ich schon, dass der Podcast-Markt dort noch einiges quasi an Aufmerksamkeit abziehen kann. Deswegen, ich glaube schon, dass es ein Gamechanger wird für die Top 5-10% der Podcasts, weil wir sehen auch hier, fuck, hier sind 3 Kameras, hier sind 1-2 Leute, die das produzieren. Ich glaube, es wird, das ist einfach geisteskrank teuer, so eine Folge zu produzieren. Irgendwie, wenn man das extern machen würde, würde ja jetzt diese Folge bestimmt 1.000 Euro irgendwie kosten zu produzieren mit allem Möglichen drum und dran. Das kann sich einfach nicht jeder leisten. Daher glaube ich, dass es eher den Podcast-Markt krass nochmal spalten wird. Also ich glaube, die Großen wie einen Leroy, wie ein OMR-Podcast, siehe irgendwie den Geist von den Geissens, den Podcast bei OMR, der hat irgendwie 300.000, 400.000, glaube ich, Views auf YouTube. Das ist der erfolgreichste Folge mitunter bei denen einfach. Sowas wäre niemals rein Podcast gegangen, sondern weil das auf YouTube dann viral gegangen ist. Daher glaube ich schon, das wird ein Gamechanger für die ganz großen Podcasts, die sie es leisten können quasi oder bei uns, weil die einfach für Snoxalting das machen, wie auch immer. Für die wird es schon ein Gamechanger, aber für den Podcast, der 2000 Zuhörerinnen pro Woche hat und sage ich mal, eine Ein-Mann-, Zwei-Mann-Frau-Produktion ist, da wird es kein Gamechanger, weil es einfach viel zu teuer ist und das einfach nicht funktioniert.
Ich bin bei dir, dass ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht. Das haben wir auch gemerkt, ob wir das jetzt aus der Podcast-Kabine aufnehmen. Also nur Video einzubinden, Hauptsache, dass du Video hast, sehe ich voll. Ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube auch Baby Got Business, Ann-Kathrin Schmitz hat, glaube ich, auch, die hat ja auch ein paar Folgen jetzt aufgenommen. Und ich glaube, die hat auch gesagt, 2.500 bis 3.000 Euro kostet sie die Folge. Ich glaube, sie ist jetzt meistens ins Soho-Haus gegangen, aber die Leute arbeiten auch nicht fest bei ihr. Und dieses ganze Surrounding, Hinreisen etc., 2.500 bis 3.000, da bin ich voll bei dir, dass sich das da trennen wird. Ich bin mir nur nicht sicher. Denkst du, dass die Audience an sich extrem steigen wird? Also
ja, glaube ich schon. Ich glaube schon. Dadurch, dass das Problem, und das sind auch die anderen Thesen bei Podcasts, ist ja, du hast bisher keinen so einen Discovery-Feed, dass du auf neue Podcasts irgendwie easy aufmerksam wirst. Weißt du, so, es ist eher von 0 auf 100. Du probierst mal einen Podcast aus, dann hörst du eine ganze Folge. So dieses Discovery-Feature, das fehlt komplett. Und dadurch, dass Videopodcasts dann die Shorts rausgeschnitten werden und du dann quasi gehuckt wirst, um das lange zu sehen, glaube ich schon, dass man dadurch eine große neue Zuhörerschaft finden kann. Aber let's see. Zweite These war, viele gute Podcasts bleiben ungehört. Ja, das glaube ich.
Voll. Ich glaube genau aus dem Grund, den du vorher genannt hast, dass es auch schwierig ist, neue Podcasts zu entdecken. Und ich glaube, wir dachten früher auch immer, wenn wir in den Podcast-Charts sind, dann kommen so viele neue Hörer dazu, HörerInnen. Aber wenn ich mich selbst hinterfrage, merke ich auch, ich gehe auch nicht in die Business-Charts und denke dann so, was wäre denn interessant, sondern ich werde auf Instagram darauf aufmerksam, dass jemand eine Folge postet und denkt, okay, cool. Oder irgendwie die Person selbst, die den Podcast dann ins Leben ruft. Und deswegen bin ich da voll dabei, weil wir merken, ist es auch komplett egal, welche Chartplatzierung wir haben, ob wir aus den Charts draußen sind, ob wir drin sind, ob wir weit oben oder unten sind. Es ist komplett egal. Und das glaube ich schon, dass es gerade auf den Podcast-Plattformen noch richtig schwer ist, neue gute Podcasts zu entdecken und da irgendwo reinzuhören.
Ja, dritte These, also bestätige ich voll. Ein Podcast ist noch lange kein Podcast. Beispiel war The Last of Us. Also ich habe es hier, The Last of Us, dass sie sagen, Podcast ist die Grundlage für ganz viele. Also ist ein Test, wenn das gut funktioniert, werden Serien draus gemacht oder ein Gaming-Spiel. Also dass man Podcast als Marke etc. ganzheitlicher denken muss. Das sehe ich absolut so. Das kann man ja auch sagen. Eigentlich würden wir jetzt hier sitzen mit dem lieben Jeremy Fragrance. Es war der erste, wir haben es gesagt, wir wollen mal jemanden buchen. Das wäre die erste Person jetzt gewesen, wo wir wirklich Geld gezahlt haben. Wir dürfen leider nicht sagen, wie viel, aber deutlich weniger als gedacht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen haben wir ihn auch gebucht. Und da haben wir ja dann auch nicht nur gesagt, dass Jeremy hier irgendwie sitzt in unserem Podcast, sondern er postet dann auch über Snorks mit einem Rabattcode etc.
Ja.
Und das ist ja auch unser Ziel, dass wir Podcasts ganzheitlicher denken, dass es irgendwie unser Long-Term-Video ist, daraus machen wir Shorts irgendwie,
ja,
aber machen auch Markenplatzierungen für Snorks, irgendwie Rabattcode. Also da muss ich auch sagen, dass Podcasts, glaube ich, also man muss das einfach größer denken.
Voll. Also bestätigt sich, glaube ich, bei uns auch schon seit 1-2 Jahren, wie viele Leute, wir fragen jeden Neukunden bei Snorksalting ab, woher kommst du? Und es ist meistens nicht irgendwie eine Folge, wo er gesagt hat, ich habe letzte Woche den Podcast von euch gehört, aber 80% hören den Podcast oder haben ihn in der Vergangenheit gehört und nennen zumindest den Podcast oder auch im Call nennen den Podcast, wo man auch sagen muss, dass da viele Kunden drüber kommen und nicht wegen einem Satz, den wir gesagt haben oder wegen einer Sache, die wir erklärt haben und man dann sagt, ah ja, stimmt, muss ich machen. So, melde ich mich mal. 100%.
Vierte These, KI ist kein Gamechanger fürs Podcast-Game. Ich glaube, dass wir da vor allem Laurens fragen müssten, weil ich glaube, der größte Hebel ist in Richtung Editing. Und da muss ich sagen, ich bin da kein Profi, aber ich glaube schon, dass im Editing viel wiederkehrende Aufgaben sind. Bedeutet irgendwie das Klopfen rausmachen, die M's rausmachen, die Spuren synchronisieren und sowas. Und wenn ich immer von Laurens höre, der auch hier hinten dran sitzt, wie viel Aufwand das auch immer ist, da glaube ich schon, dass wir irgendwie in einem Jahr mit irgendwelchen Plugins für dann die Schnittprogramme, dass da schon viel Automatisierung möglich ist. Und auch jeder versucht ja aus dem Long-Term-Video kurze Reels und so draus zu machen. Und dass dir automatisch Stellen vorgeschlagen werden, die besonders hookig sind oder keine Ahnung was. Also das glaube ich schon, dass das einen großen Impact haben wird. Aber Game Changer finde ich immer so, wenn das um 180 Grad alles verändert. Und für mich, wie ich AI aktuell sehe, ist es, alle Anwendungsbereiche werden 20-30% besser. So, weißt du, wir brauchen fürs Cutting vielleicht dann 20-30% weniger Zeit. Das ist kein absoluter Game Changer, aber Fakt, 20-30% Zeit sparen oder Produktivität erhöhen, ist halt schon krank viel. Und daher glaube ich nicht, dass Zuhörer oder ZuschauerInnen sieht, ganz anders wird und die Qualität viel besser. Nee, aber ich glaube, für einen Videopodcast braucht man aktuell 5 Stunden zum Schnitt und dann braucht man vielleicht nur noch 3 oder so. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall möglich.
Ich glaube, dass es auch sehr davon abhängig ist, was für einen Podcast du hast. Also unser Podcast lebt ja auch viel von den Gästen. So, die Gespräche finden noch genauso statt. Die sind dann jetzt dann auch irgendwie hier vor Ort. Das Organisieren, dass die hierher kommen, das ist alles, glaube ich, das Gleiche. Ich glaube, wenn du zum Beispiel einen Wissenspodcast jede Woche rausbringen musst zu Themen und die auch irgendwann die Themen ausgehen, ja, ich glaube, da muss man sagen, ist man deutlich schneller und da kann es natürlich, kann auch ChatGPT etc. so viel helfen, auch gerade in Skripts vorschreiben, wenn es um irgendwie auch Podcasts geht, wo du dann sagst, okay, dann kann ich 2-3 20-Minuten-Folgen die Woche machen, weil mir einfach voll viel vorgeschrieben wird. Also ich glaube, man muss echt unterscheiden, was für ein Podcast. Für unseren Podcast, ja, das Erste fällt mir auch ein, klar, das Schneiden, aber alles außenrum bei uns, da gibt es gerade noch nicht so den Ersatz dafür.
Nee. Fünfte These?
Ja.
Es wird niemals zu viele Podcasts geben. Boah, finde ich schon. Muss sagen, es gibt
zu viele,
jeder bringt irgendwie Podcasts und so raus. Also ja, einige Stars, die jetzt noch rausbringen, das finde ich auch geil und so. Aber wird es niemals. Also ihre These war so, bei allem anderen, ja, Sachen sagt man es ja auch nicht. Zum Beispiel, es gibt nie zu viele Instagram-Accounts und nie zu viele LinkedIn-Accounts. Finde ich eine super These, weil bei keinem anderen sozialen Netzwerk sagt man das, nur bei Podcasts sagt man das irgendwie. Ja. So kann ich schon verstehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es schon viele Podcasts. Aber das wäre bei allem so, wo es sau unnötig ist.
Ich glaube, es gibt ja immer noch mal irgendwo eine Nische, wo jetzt noch keiner irgendwie drüber gesprochen hat oder das entwickelt sich ja auch irgendwie ständig weiter. Aber dem widerspricht ja auch gerade so ein bisschen, wie schwer es ist, neue Podcasts zu finden. Wenn jetzt noch mehr Podcasts da sind, sind es auch noch mehr ungehörte Podcasts, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Ich würde dem, glaube ich, auch widersprechen.
Okay. Ja. Der zweite Teil hier unseres Podcasts. Ich habe mir was einfallen lassen.
Ja.
Wir kriegen ja immer sehr viele Fragen. Okay, wenn ich heute nochmal neu anfange, irgendwie mit einer E-Commerce-Brand, was würde ich machen? Und es ist immer schwer, in unseren sonstigen Folgen das irgendwie cool unterzubringen, weil wir ja meistens mit Leuten sprechen, die nicht am Anfang sind, sonst sind sie nicht bei uns im Podcast. Nichtsdestotrotz ist uns diese Praxisnähe sehr, sehr wichtig. Also habe ich gedacht, heute sprechen wir mal darüber. Romy, 20.000 Euro, was würdest du machen?
Dazu muss man sagen, Johannes kam vor einer Stunde rein, meinte, wir haben gleich Podcast. Du kriegst 20.000 Euro, überleg, was du damit machen würdest. Ich fand die Frage aber richtig gut, weil auch bei uns sehr viele Anfragen bei Snoxalting reinkommen. Wir können immer so auswählen, was wollen die? Wollen die eine Potenzialanalyse? Wollen die, dass wir den ganzen Account betreuen? Und ich würde sagen, 20% der Anfragen sind, wir brauchen eine Idee von euch, was wir machen können. Weil richtig viele da halt draußen sind, also so wie du und Felix damals, die sagen, hey, ich will irgendwas anderes machen, was könnten wir machen? Ich bräuchte einfach nur die richtige Idee dafür. Deswegen kriegen wir da, glaube ich, auch so viele Anfragen.
Also, was ist deine Idee?
Meine Idee. Ich muss sagen, ich bräuchte für mich persönlich was, wo ich mich identifizieren kann. Und ich habe mir überlegt, okay, welche Haken müsste ich setzen? Und für mich wäre es was so visible ist im Raum oder nichts, sage ich mal. Wir hatten am Anfang, ich habe mir überlegt, ich fange andersrum an. Wo hatten wir die Probleme? Wir hatten Probleme am Anfang mit, unser Produkt ist nicht so emotional mit den Socken. Also irgendwas Emotionaleres, wo du auch gut Content außenrum bauen kannst. Unser Problem war, wir haben Socken, die in Schuhen verschwinden. So. Ja. Deswegen war es so, okay, ich möchte was man gut sieht. Was auch anderen Leuten quasi auffällt, was jetzt auch nicht in deinen Schubladen verschwindet oder so und es dann keiner eigentlich merkt, der in deine Wohnung kommt, dass du das Produkt eigentlich besitzt. Dann was relativ Kleines, weil 20, wegen dem Startkapital ist jetzt nicht so viel, 20.000, ja. Was möglichst Kleines, am besten nicht so viel Varianten und Größen, weil es ja auch immer ein Pain ist. Klein im Sinne von Lagerfläche, haben wir beim Adventskalender gemerkt, 1.000 Einheiten von Popcorn-Tüten füllt die komplette Ecke. 1.000 Tattoos von Inkster füllt ein Mini-Karton.
Also Learning, wenn ihr im E-Commerce was verkaufen wollt, müsst ihr einen möglichst hohen Warenkorb haben, also dass das Produkt möglichst teuer ist, auf einem kleinen Raum. Ja. Bestes Beispiel irgendwie Purelay, unsere Schmuckfreunde, ja. Geil, eine Kette, keine Ahnung, kostet 40 Euro, aber du kannst es auch aus China mit dem Flugzeug kommen lassen, weil es nur so groß ist. Ja. Deswegen sind die Logistikkosten super günstig. Zum Beispiel bei unseren Boxershorts, die sind relativ groß und kosten dann irgendwie 45 Euro, aber wir zahlen irgendwie 3 bis 4 Mal allein die Kosten für den Transport, plus nochmal, wir müssen es per Schiff kommen lassen, also braucht es 3 Monate länger. Das sind alles solche Side-Effekte. Also versucht, was möglichst Kleines zu haben, weil das sehr, sehr viele Vorteile hat.
Ja.
Und was ist es, Romy? Ich bin jetzt so ganz gespannt.
So, und dann, wenn ich die 3 Sachen habe und dann noch überlege, so für was interessiere ich mich und die anderen Haken müssen gesetzt sein, dann wäre es eigentlich Interior, Essen, Trinken, sowas. Mhm. Und ich, was mir immer fehlt, Interior, das sind viel zu viele große Sachen auch, aber mir fehlen oft irgendwie in der Küche, gibt es oft richtig hässliche Sachen nur. Klingt jetzt richtig boring, aber so, Pfannenwender braucht jeder, Schneebesen etc. Dieses hässliche Ding, wo du deine Zewa-Rolle reinsteckst, auch meistens super hässlich. Und dann, ich finde, es gibt keine coole D2C-Brand, die so coole Küchensachen macht, außer du bist wieder so High-End-Luxury, da gibt es geile Pfannen, geile Töpfe. Ja. Du kannst da auch richtig viel Geld ausgeben und es ist halt ein Riesenmarkt. Du kannst da mit wenig Produkten anfangen, die sind immer sichtbar. Und du kannst halt gut erweitern, wenn es gut läuft. Und die Produkte sind nicht zu groß. Das heißt, ich würde da mit so 5 Produkten da anfangen. Und was ich am besten noch finde, du kannst halt guten Content machen. Also in deiner Küche, so bei mir auf TikTok, es werden nur Interior-Sachen ausgespielt mit irgendwie, wo du denkst, ah ja, Hammer, wow, die Küche sieht aber gut aus. Ne? Und bei mir hängt halt noch der Pfannenwender von Tefal oder so. Deswegen, das wäre, glaube ich, das wäre mein Ding. Damit würde ich, glaube ich, anfangen.
Okay, 2, 3 Gedanken dazu. Ja. Nummer 1, es gibt keine coole D2C-Brand im Bereich, würde ich widersprechen. Olaf, OLAV geschrieben. Mhm. Schaut euch das an. Davon haben wir die Sachen daheim. Also Olaf, falls ihr mich sponsern wollt. Gerade letzte Woche wieder bestellt. Genau solche Produkte. Auch ein geiler Online-Shop und alles. Also wirklich, die würde ich auch sehr gerne mal hier im Podcast haben. Eine geile Brand. Deswegen, da würde ich hier widersprechen.
Ja.
Aber von der Argumentation finde ich, kann ich es voll nachvollziehen. Relativ hoher Warenkorb auf geringem Raum. Ja.
Jein.
Ich habe gemerkt, bei Olaf, die Töpfe, das ist schon groß. Also das ist, glaube ich, schon richtiger Logistik-Pain. Also ja, und wow, was kostet so ein Pfann, wenn da, oder was war dein Ding auf Amazon?
Boah, auf Amazon?
Weil ich glaube, der Warenkorb, bin ich der Meinung, sollte mindestens pro Produkt 15 bis 20 Euro sein. Ja. Inzwischen eher fast sogar 20 bis 25. Sonst ist es echt schwer, im E-Commerce Geld zu verdienen, weil mit Logistikkosten und so weiter, Marketingausgaben wird es so schwer. Und ich glaube, ein Pfannwender, hätte ich jetzt gesagt, der kostet vielleicht 10 Euro
auf Amazon. Ja, kostet 10er.
Oder?
Pfannenwender? 10er. Du hast schon recht. Ich glaube, man müsste sich schon auf ein paar Küchensachen am Anfang mal spezialisieren, die einfach ein bisschen teurer sind.
11,99 kostet ein Pfannenwender.
Ja. Ich weiß auch nicht, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, ich würde nicht auf Amazon starten. Auf jeden Fall soll es die Sachen auf Amazon geben.
Okay, Pfannenwender 11,99. Deswegen wäre es für mich jetzt ein No. Also zu gering und auch relativ sperrig. Weißt du, das kann man nicht so geil im Versandkarton.
Ich glaube, was ja nur richtig gut ästhetisch aussieht, ist, wenn da jetzt ein schöner Pfannenwender dazwischen ist. Das sieht jetzt nicht so geil aus. Deswegen, ich würde wahrscheinlich eher mal mit einem Bundle starten. Dann sind
okay, dann gucken wir mal.
Drei, vier Sachen davon.
Küchenutensilien-Set. Was kostet es? Das günstigste.
Ja, wahrscheinlich auch 17 Euro.
24.
24, okay.
Muss ich sagen, finde ich eine geile Idee. So, ich weiß auch genau, wir haben auch ein Set bestellt in unserer alten Wohnung. Ja. Ich muss mal gucken, ob es das noch auf Amazon gibt. Hier wird es mir angezeigt. Finde ich super, finde ich cool. Finde ich ein cooles Produkt. Ich glaube, hier ist wirklich der Pain wegen den Versandkosten dann. Weil ein Set, wenn du dann so 10 von so Dingern hast, wie groß ist der Karton? Und dann ein relativ geringer Warenkorb. Aber fein. Aber geil. Aber jetzt mal 20.000 Euro. Ja. Was kann man damit realistisch machen? Wir sind jetzt bei den Küchenutensilien stehen geblieben.
Ja.
Wie viel, glaubst du, in etwa müsste man jetzt in die Produktion packen?
Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen am Anfang vielleicht nur das Set, damit wir den Warenkorb, damit der hoch genug ist. Ich würde mal sagen, wir müssten wahrscheinlich schon knapp die Hälfte mal für Ware ausgeben.
So mit Import und sowas, also ich glaube auch so 5, 6, 7.000 musst du, weil du hast immer MOQs, also du wirst bestimmt 500 bis 1.000 Einheiten kaufen müssen und ihr könnt euch ungefähr rechnen, wenn ein Produkt auf Amazon 24 Euro kostet, ist mindestens ein Viertel sind die reinen Produktionskosten. Also wissen wir, 24 Euro, ein Viertel sind dann also 6 Euro. So um den Dreh wird es wahrscheinlich kosten. Also wenn du 1.000 Einheiten bestellen musst, mal 6 Euro, sind wir bei 6.000 Euro. Plus nochmal Import und so. Also ich glaube auch, dass wir um die 10.000 auf jeden Fall liegen werden.
Also die Hälfte ist weg. Dann wäre es, glaube ich, schon wichtig, weil ich ja auch will, dass das vor allem durch den Content auch groß wird, dass zum einen viel natürlich in Content da noch reingesteckt wird. Wir haben den Vorteil so...
Würdest du dann einmal eine Agentur beauftragen, die das ganze Sachen shootet, oder würdest du jemanden einstellen? Wie würdest du das machen?
Ich glaube, ich würde direkt jemanden einstellen dafür, für den Content. Wobei, es ist ein Test. Nee, ich würde eine Agentur oder einen Freelancer beschäftigen. Der müsste viel vordrehen, damit du wirklich halt jeden Tag schon was hast zum Start, ne? Das heißt, ich würde viel am Anfang wahrscheinlich in Content stecken, damit das auch funktioniert. Und dann, gut, Online-Shop, Amazon, das können wir selbst machen.
Aber was würdest du? Würdest du beides direkt machen? Würdest du nur Amazon machen, nur Online-Shop?
Also Amazon würde ich natürlich auf jeden Fall machen, aber ich glaube, ich würde auch einen einfachen Shopify-Store aufsetzen. Das auf jeden Fall. Und es wäre halt so super wichtig, glaube ich, bei dem Produkt, weil ich ja nicht irgendein Set machen will, was es auf Amazon gibt. Das soll ja was Besseres sein, was einfach ästhetisch ein bisschen schöner ist als das Standard-Set. Also ins Produktdesign würde ich dann wahrscheinlich nochmal 3.000, 4.000 Euro wahrscheinlich reinsetzen.
Okay.
Was sagst du? Wo würdest du den Rotstift ansetzen?
Ich würde den Rot... Gehen wir doch mal durch. Ich glaube, das Produktauswahl von 1 bis 10 würde ich dem 7 geben. Mhm. Größter Nachteil und Punkteabzug, die Repurchase Rate. Weil Hauptthese ist, im E-Commerce kannst du heute eigentlich nur noch Geld verdienen, wenn deine Produkte organisch immer wieder gekauft werden. Wir mit unseren Socken sind so ein Mittelding. Wir werden 1 bis 2 Mal im Jahr gekauft.
Ja.
Aber Probleme haben immer Matratzen. Einmal eine Matratze und eigentlich kannst du mit dem Kunden nie wieder was anstellen. Ja. Diese ganzen Modelle haben extreme Probleme bei steigenden Marketingkosten. Das sehe ich bei dir auch, wird es ein großes Problem werden. Da musst du schon dann auch zeitnah irgendwie Töpfe machen, Thermobecher und so. Das sehe ich, beobachte ich von außen auch bei Olaf. Ich bin der Kunde, ich habe Töpfe bestellt. Ich habe da inzwischen jetzt 4 Töpfe, 2 Pfannen irgendwie bestellt und das Küchenset. Also ich habe da bestimmt schon 800-900 Euro ausgegeben. So, ey, geiler CLV, aber ich bin, glaube ich, auch der Top-Kunde. Also du musst es, glaube ich, schnell expandieren, weil nur mit dem Küchenset, du kaufst es einmal und dann hebt es 5 Jahre. So, daher, die Marketingstrategie auf Amazon, safe, das ist ein typisches Amazon-Produkt, aber ich würde auch mit einem kleinen Shopify-Store starten. Und ich würde nicht mit einer Agentur starten, weil ich bin gar kein Fan davon, das machen viele. Du hast irgendwie ein Produkt, gibst dann 2000 Euro aus, hast dann 50 Bilder, alles im gleichen Setting und lädst sie jeden Tag eins auf Instagram hoch. Das ist so langweilig, auch aus Kundensicht. So, da bin ich so sehr pragmatisch unterwegs, dass jeder in unserem Freundeskreis, glaube ich, kennt jemand, oder also jeder für sich, wo eine Person sich geil mit Fotos oder so auskennt. Und so haben wir es auch damals gemacht. Ich habe mir René damals geschnappt und den Sandro und wir haben dann einfach einmal die Woche zusammen Fotos gemacht. Somit wurde ich auch besser darin und besseres Verständnis für Content. Und wir haben viele Sachen ausprobieren können und iterativ gelernt. Also ich würde eher jemanden für 450 Euro einstellen, der regelmäßig Content macht, als jetzt irgendeiner random externen Agentur einmal 3000 Euro und du hast ein Setting und nichts anderes passiert.
Voll. Ich glaube, ich würde auch viel mehr Geld in Video setzen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass das jemand aus deinem Freundeskreis so gut kann. Einfach, weil es komplexer ist, du brauchst mehr Technik und so. Also ich würde viel mehr auf Video-Content gehen, weil ich einfach merke, ich kaufe am ehesten oder fühle mich am meisten inspiriert, wenn ich coole Home-Settings auf TikTok sehe.
Okay. Wollen wir über meine Marke sprechen?
Darf ich raten?
Okay, du darfst raten. Man muss dazu sagen, um es fair zu machen, ich habe deutlich mehr Sachen mir überlegt und so weiter, aber ich kam ja auch mit der Idee auf dich zu. Du hattest einen Call, du konntest nicht so viel vorbereiten. Ich habe, Real Talk, ich habe 25 Minuten jetzt Vorbereitungszeit gehabt, also weil ich auch Time gecapped habe, dass ich jetzt da nicht einen Tag dran rumbasteln, weil dann ist irgendwie auch unrealistisch, sondern sagen wir 30 Minuten und ich werde hoffentlich gleich das Ergebnis sharen. Ich habe so einen kleinen winzigen Businessplan geschrieben oder habe viele verschiedene Gedanken, werden wir auch in die Shownotes packen, ist ein Notion-Artikel. Notion kann ich nämlich sehr gut nutzen, um auch mit AI mir Sachen schreiben zu lassen.
Ich habe in 2 Richtungen wäre mein Vorschlag, dass es bei dir geht.
Okay.
Das eine wäre ein Tooltech.
Aber es muss ja E-Commerce sein.
Food. So New Food. Food-Alternativen. Beides falsch?
Beides falsch. Also ich glaube, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, würde ich immer in Food investieren, weil die schnellst wachsenden, krassesten E-Commerce-Marken aktuell, wie in Y-Food, More Nutrition, irgendwie auch Neosubs von Uwe, das sind die krassesten. Weil der große Vorteil von diesen, sage ich mal, Food-Startups ist, dass du organische Repurchase Rates hast. Also die Leute kaufen einfach, weil es verbraucht wird, weil man es regelmäßig braucht, kaufen die einmal im Monat, zweimal im Monat. Wie auch immer, kaufen sie nach und das macht es einfach deutlich einfacher. Ich glaube aber, mit 20.000 Euro Startkapital kannst du keine Supplement-Brand machen, kannst du keine crazy Food-Brand, weil du musst ja schon was anderes machen. Du musst ein USP haben und mit der Produktentwicklung, wenn du nicht gerade irgendwie Food, Tech, keine Ahnung, studiert hast, wirst du mit 20.000 Euro das nicht schaffen. Aber ja, hätte ich mehr Geld zur Verfügung, würde ich, glaube ich, irgendwas im New-Food-Bereich machen. Ja. Irgendwie eine Essens-Food-Innovation, weil man auch sagen muss, wenn das Ziel ist, ein Exit, dann ist Food, kriegt ihr die höchsten Preise für. Da kriegt ihr ganz andere Multiples, also Firmenbewertungen, als jetzt im normalen E-Commerce.
Hast du, weißt du, ungefähr ein Multiple bei zum Beispiel Y-Food?
ich kenne die ja auch und deswegen, ich möchte da jetzt nicht über andere urteilen und hier irgendwelche
Geheimnisse. Aber um es mal so in Relation zu setzen, was kriegt man im Food-Bereich versus andere E-Commerce-Brands?
Ja, also eine normale E-Commerce-Brand, die schon echt sehr, sehr gut ist, würde ich sagen, kriegt ein EBITDA-Multiple. EBITDA bedeutet also Gewinn.
Ja.
Machen wir es mal einfach. Ein Gewinn-Multiple mal aktuelle Marktlage würde ich sagen zwischen 6-7 und maximal aktuell vielleicht 11-12. In dieser Range. Wir können ja vereinfacht machen, 10 mal deinen Gewinn kriegst du. Also Jahresgewinn mal 10, das ist ungefähr deine E-Commerce-Bude wert, wenn es richtig geil läuft. Wenn ihr eine Amazon-Brand habt, dann seid ihr maximal euer Jahresgewinn mal aktuell 3 bis 4. Mehr seid ihr nicht wert. Also ich will da gerade keine Träume zum Platzen bringen, aber das ist die Wahrheit. Ein Food-Startup, würde ich behaupten, sind eher EBITDA-Multiple, die fangen bei 10 an, können aber schon bis 20, 25 gehen. Also schon, also wir haben zwei Firmen, beide machen 10 Millionen. Eine im normalen E-Commerce-Bereich, lasse uns Schuhe verkaufen, und 10 Millionen im Food-Bereich. Beide machen 1 Million Gewinn, also 10% EBITDA. Da würde ich sagen, die Food-Company ist an die 20 Millionen wert und die Schuh-Company an die 10 Millionen. Also das, also Faktor 2 kann man da wirklich rechnen. Also ein Ankerkraut wurde verkauft, Y-Food, More Nutrition, wer war noch? Just Spices, also das sieht man mal. Also die großen E-Commerce-Transaktionen in den letzten 18 Monaten waren eigentlich alle Foodtech. Ein anderes gutes Beispiel ist Everdrop. Ist zwar kein Food, aber trotzdem auch Einzelhandel, ja, sage ich mal. Also das sind die großen Transaktionen, die gerade passieren und ja.
Okay, es ist kein Tool, es ist kein Food. Was ist es?
Fellglück.com. Die Domain habe ich registriert vorweg. Habe ich registriert
bei smart.
Strato.
Oh.
Also wenn jemand die Idee, die ich jetzt erzählen werde, genau, umsetzen möchte, dem schenke ich gerne die Domain. Schätzfrage, was kostet eine Domain zu registrieren? Fellglück.com, was hat es gekostet? Jahresabo.
30 Euro?
8 Euro.
Okay.
Bei Jonas machen wir das immer. Also
das Fellglück war frei.
Fellglück.com.
Das ist ein schöner Name.
Habe ich von ChatGPT mir geben lassen.
Ja.
Also ich habe gesagt, schreibe mir oder erstelle mir einen Namen für eine Food-Namen. Also für eine Hundemarke, da hat es ungefähr so 6-7
Anläufer gebraucht.
Genau, und man sollte schon ChatGPT vornutzen, nicht 3.5, weil die Qualität ist schon deutlich besser. Also ich habe einfach gesagt, gib mir Namen, und dann habe ich gesagt, oh, das gefällt mir nicht, kannst du nochmal neu? Und dann war eins dabei, das fand ich ganz gut, habe ich gesagt, in diese Richtung finde ich es in Ordnung, kannst du mir 5 weitere Vorschläge? Und so kam irgendwann Fellglück bei raus. Was vielleicht, dass man auch merkt, was kann die AI? Die kann dir Namenvorschläge geben. Aber dann habe ich zum Beispiel gesagt, ist die Domain fellglück.com, ist sie noch frei? Das ging dann zum Beispiel nicht,
okay,
weil ChatGPT hat keine aktuellen Daten aus dem Internet. Ich glaube, es geht bis 2021, haben sie das Internet gecrawlt, ab dann nicht mehr.
Okay.
Google hat jetzt rausgebracht sogenanntes BARD. BARD ist quasi das der Konkurrent zu ChatGPT, also auch einen Chatbot, wo du dann Sachen fragen kannst, der hat aktuelle Marktdaten. Also ich selber habe jetzt BARD noch nicht genutzt, aber so wie mein Verständnisstand heute ist, könntest du BARD zum Beispiel genau solche Sachen fragen. Also da ist zum Beispiel BARD deutlich besser als ChatGPT. Und ich habe auch gefragt, und da glaube ich, wird die Monetarisierung Richtung AI hingehen, dann habe ich gesagt, hey, ich würde gerne die Domain fellglück.com kaufen. Kannst du das für mich machen? Das ging auch nicht. Aber sowohl BARD, also Google, als auch OpenAI hat announced, einen sogenannten App Store und Marktplatz rauszubringen. Und ich glaube, da wird krass die Zukunft hingehen, dass zum Beispiel Jonas oder Strato dann eine App hat, wo du Domains kaufen kannst. Und dann sage ich, hey, ich will die Domain fellglück.com kaufen. Und dann sagt, hey, mit Jonas oder Strato, mit was willst du es machen? Das kostet. Und dann kannst du quasi in dem User Interface das Ganze abwickeln. Das fand ich mal ganz spannend, das zu machen. Und was auch nicht ging, und ich glaube, das wird auch nochmal ein krasser Gamechanger. Ich habe gefragt, ist diese Marke denn schon registriert?
Okay, beim DPMA.
Genau, DPMA, das konnte es auch nicht. Aber stell dir mal vor, in ein, zwei Jahren wirklich immer mehr Datenpunkte werden quasi mit dazugenommen. So, was für ein Gamechanger wäre es in der reinen Markenresearch? Ja.
Interessant.
Bevor wir zum Produkt und der reinen Idee gehen, machen wir erstmal die, sage ich mal, Soft-Faktoren. Ich habe ein Logo versucht zu erstellen mit DALL-E. Das ist quasi der Layer, der auf ChatGPT und OpenAI drauf ist. Glaubst du, das Logo ist geil oder nicht geil geworden? Ich habe 3 Anläufe gemacht.
Ich glaube, es reicht vollkommen aus, weil ich glaube, dass dein Logo zum Schluss eh nicht so wichtig ist.
Also, ich halte es in die Kamera und wir blenden es ein, Romy. Mhm. Und bitte Close-up auf Romys Gesicht, wie das erste Logo aussah.
Das ist das erste Versuch?
Das ist das allererste und ich habe insgesamt 3 gemacht.
Okay, du zeigst mir alle 3.
Genau, wir fangen mit dem ersten an.
Okay. Das ganz links dann?
Der gibt dir ja 4 verschiedene Sachen aus.
Okay.
Von 1 bis 10, was ist...
Boah,
4 Fanclick, musst du dir überlegen, was er mir ausgegeben hat.
Also 2 von 10.
Okay, 2. Versuch.
Das ist eine 1 von 10.
Okay,
sieht ein bisschen PowerPoint-mäßig aus.
Und letzter? Da habe ich versucht, so ein bisschen mit dem Prompt hin und her zu spielen. Da habe ich gesagt, erstelle ein Logo mit einem sehr süßen Hund und schreibe drauf Fellglück. Weil ich versucht habe, so ein bisschen mehr Hilfestellung zu geben und nicht so ganz ins Blau rein. Glaubst du, das hat gut geklappt?
Ich hätte nicht mehr so viel Trust nach 1 und 2, muss ich sagen. Ich komme eine 4 von 10. Ja, okay, da muss auf jeden Fall noch mal jemand dran. Nee, auch nichts dabei.
Und da sind wir wieder genau vor meinem OMR-Vortrag, wo ich gesagt habe, dieses ganze Bilder erstellen und so weiter, ist cool, dass es überhaupt geht, dass du was eingibst und dann passiert was, aber das ist noch lange nicht so weit, dass du es auf Leute rauslassen kannst. Ich habe es jetzt nicht mit Midjourney, ist aktuell so das beste Bilderstellungsding. Das habe ich leider selber noch nicht. Damit müsste ich es nochmal probieren, aber deswegen ist mir ganz wichtig, heute diese Aufgabe, um mal zu zeigen, Namen und sowas zu finden, wieder Text, ey, super, richtig geil, aber sobald es ins Visuelle geht, wird es schon wack. Also, es wird in einem Jahr locker funktionieren, aber Stand heute kannst du dein Logo mit AI erstellen lassen, ist nicht möglich.
Jetzt aber mal eine andere Frage. Wäre da jetzt ein richtig cooles Logo dabei gewesen, wo man sagt, okay, mir fällt auch nichts Besseres ein, ist eine 10 von 10 für mich. Kann ich das dann irgendwo kaufen?
Ich glaube, du kannst es einfach verwenden, aber kein Gewehr drauf.
Okay.
Weiß ich nicht. Okay, warum habe ich Fellglück ausgewählt?
Weil es ein riesengroßer Markt ist mit verdammt hohen Warenkörben und, was man auch sagen muss, die Rationalität in der Kaufentscheidung setzt bei Hunden und Katzen, also bei seinen Haustieren, glaube ich, genauso aus wie oft bei Kindern. Also wir haben es immer wieder, wir haben ein paar Spielzeugkinder, Produkte, Kunden, aber auch einen sehr, sehr großen, wie nennt man das, Tiermarkt. Und da machen wir immer wieder Potenzialanalysen für neue Produkte. Und es ist verrückt, wie groß der Markt zum einen ist. Ich glaube, es gibt 14 Millionen Katzen und 10 Millionen Hunde in Deutschland. Also das jetzt mal im Vergleich zu irgendwie 83 Millionen Menschen, wie viel wir mittlerweile auch sind in Deutschland. Der Markt ist riesig und die Warenkörbe sind verdammt hoch. Und du kannst deutlich mehr, glaube ich, verlangen, auch was Design etc. angeht, als jetzt bei einem Produkt, was nicht mit Hunden und oder mit Tieren und Babys zu tun hat oder Kindern.
Stimme ich hier bei allem zu. Also irgendwie Markt, der wächst, Haken dran, ist ein großer Markt. Und gibt es da schon richtig geile andere D2C-Marken, würde ich sagen, eher nein. Es gibt ein paar coole so, das will ich gar nicht kleinreden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da auch noch Platz für weitere. Wie ich aber drauf gekommen bin, ich habe gesagt, wieder genau wie wir Snox gestartet sind, was ist mein Geschäftsmodell und dann welches Produkt könnten wir dafür nutzen. Ich habe mir überlegt, was, wenn ich heute starten würde, würde ich versuchen, etwas zu nehmen, das ich selber produzieren kann, inspiriert durch Lockhart, weil ich glaube, dieses die Leute mit auf die Reise nehmen, wie ein Produkt erstellt wird, gecraftet wird oder wie auch immer, das ist so eine krasse Emotionalität, dass es das geilste Marketing eigentlich ist. Also habe ich mir überlegt, wie komme ich jetzt auf ein Produkt, das ich selber erstellen kann? Dann habe ich gedacht, Etsy ist ja genau das. Mhm. Dann bin ich auf Etsy also auf die Suche gegangen, weil man muss auch sagen, Etsy ist dem Gesamtmarkt immer 3 Schritte voraus. Weil die Leute erstellen ja was selber daheim, was vielleicht nicht so eine geile Qualität hat, aber super kreativ. Also die Trends auf Etsy sind immer, sage ich mal, der Welle im Mainstream voraus. Mhm. Also mein Tipp an jede E-Commerce-Brand ist, geht auf Etsy und macht dort Produktrecherche. Da könnt ihr euch richtig geil inspirieren lassen. Dann habe ich Etsy geschaut und dann habe ich mir verschiedene Kategorien auf Etsy angeschaut, so was würde passen. So bin ich dann auf Richtung Hunde gekommen, weil ich gedacht habe, ja, genau, großer Markt, zu mir passt das irgendwie auch, hohen Warenkörper und so weiter. Und dann habe ich halt geguckt, Produkte, die für Hunde sind, die ich selbst daheim machen kann und dann coolen TikTok-Content. Mhm. Es muss irgendwie erlebbar sein und eine coole Erstellungsprozess, dass ich darüber sprechen und erzählen kann. Weil im direkten Vergleich bei dir, du kannst nichts über die Produktion erzählen. Ja, ich habe auf Alibaba das Ding-Set eingekauft. Mhm. Ich glaube, es ist aktuell viel smarter und geiler, wenn du die Produktion in Deutschland hast, du gehst vorbei oder sogar daheim wie locker und kannst ganz, ganz viel Videocontent daraus machen. Und so bin ich dann drauf gekommen, habe ich bei Etsy gesehen, dass Hundeketten ein Riesending auf Etsy sind.
Was ist eine Hundekette? Ist es sowas wie ein Halsband?
Das ist, was du jetzt anhast mit Marc, für deinen Freund Marc Niklas, sowas dem Hund anzuziehen. Irgendwie mit dem eigenen Namen oder mit dem Namen vom Herrchen. Mhm. Gibt auch auf Amazon. Wie viel macht der Topseller mit diesem Produkt auf Amazon?
Auf Amazon?
Ja.
$80,000 im Monat.
10. Also ich glaube, der Markt für Hundeketten ist auf Etsy größer als auf Amazon. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Liebhaberding.
Ja.
Und was du da machen kannst, ist halt...
Und ist es so eine personalisierbare?
Genau. Okay. Ja. Mhm. Deswegen, Personalisierung darf man nicht zurückgeben. Du hast keine Retouren. Richtig nice. Du kannst viel darüber sprechen, wie du daheim deine Graviermaschine hast. Vielleicht noch krasser, du schüttest das Silber, keine Ahnung, bei einem Goldschmied in deinem Nachbarort. So, das kannst du alles zeigen. So, und kannst die Leute, ich bin ja auch Hundebesitzer, wenn ich das dann bestelle und ich kriege dann E-Mails, wie das erstellt wird oder sehe auf TikTok, ey, das wird für mich gegossen, gebrannt, graviert, keine Ahnung was. Das, glaube ich, ist E-Commerce, wie man es gerade machen muss. Mhm. Und also so war meine Idee. Ich will was machen, wo ich auf TikTok geile Videos machen kann. Deswegen muss es selbst erstellt sein. Dann bin ich auf Etsy gegangen, dann Hundemarkt erst. Also dann bin ich erst in den großen Markt. Und so bin ich auf das erste Produkt Hundeketten gekommen. Wichtig finde ich auch, wenn man gerade eine E-Commerce-Brand startet, sollte man schon die Gedanken weiterhaben, wie kann ich dieses Produkt irgendwie auch weiterentwickeln? Also welche Produkte kann ich dran machen? Weil du kannst mit einer Single-Asin-Strategie oder Single-SKU kannst du nahezu keine E-Commerce-Brand mehr aufbauen. Du brauchst 10, 20, 30 Produkte, die irgendwie zusammenhängen, sonst funktioniert es nicht. Und dann habe ich auch kurze Produktrecherche einfach gemacht, habe gesehen, bei Etsy siehst du ja dann, Kunden kauften auch dies oder bin auf den Topseller gegangen, auf den Shop und habe gesehen, was bietet die Person noch an. Und meine weiteren Produkte wären dann, wo sind es denn hier? Haustierketten, nicht nur für Hunde, sondern auch Katzen, Pferde hat die auch. Okay, deswegen habe ich nochmal meinen Namen, ich hatte davor einen anderen Namen, habe ich nochmal auf Fellglück umgeändert, weil ich gedacht habe, okay, dann kann ich es für jegliche Tiere nehmen, weil alle haben Fell. Also da bin ich dann nochmal die Schleife zurückgegangen. Dann Hundeleine kann man auch, haben wir selber auch personalisiert gekauft. Kannst du auch, sage ich mal, selber daheim machen. Auch super naheliegend. Und Hundenapf aus Beton war auch auf Etsy richtig groß. Machst du aus Beton, kannst du aber auch dann selber irgendwie eingravieren oder so. Ich weiß nicht, wie das dann geht, aber kannst du auch dann voll den Erstellungsprozess. Und ich glaube, wenn du das selber erstellst, ist es auch so im Verhältnis zu deinem Produkt, dass ich relativ kleine MOQs habe, also nicht so hohe irgendwie Mindestbestell, weil ich bestelle auf einem Großmarkt oder bei einem Silberschmied oder so, bestelle ich dann 100 von diesen Plättchen, wo ich dann daheim mit meiner Graviermaschine irgendwie das eingraviere. Also daher, glaube ich, kannst du starten mit 3, 4 verschiedenen Produkten und hast da verschiedene Wetten. Ja, Frage?
Du fängst jetzt quasi nur mit Personalisierung an.
Ich würde schon versuchen, alles personalisiert zu machen, weil dann habe ich keine Retoure und das ist ein geiler Wettbewerbsvorteil. Du kannst auch auf Amazon, kannst du ja durch, wie heißt es, Handmade, kannst du auf Amazon Personalisierung verkaufen. Also auch das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren...
Geht mittlerweile auch ohne. Bestes Beispiel, es gibt so einen Fressnapf-Hundetracker, brauchst du nicht Handmade und du kannst den auch tracken, personalisieren lassen mit dem Namen.
Ja, also daher glaube ich, die ganze Personalisierungssache, das macht das so unique und deswegen kannst du direkt doppelt den Preis verlangen. Eine Hundeleine, wo nichts drauf ist oder da steht Emma und Lotti drauf, kannst du direkt den doppelten Preis verlangen, obwohl es im Herstellungsprozess, wenn du diese Graviermaschine daheim hast, wahrscheinlich nicht so viel mehr Aufwand ist.
Wäre dein großes Ziel dann aber, dass du mit Fellglück ein... großen D2C-Online-Shop hast, wo es dann, der hat mit den Personalisierungen gestartet, aus strategischen Gründen, die wird es auch immer weiter geben, kannst es da geil emotional mit aufladen, aber du wirst irgendwann Hunde, Betten, Näpfe, alles rund um das Thema Leinen haben, was auch nicht personalisierbar ist.
Safe. Aber ich glaube schon, im E-Commerce ist es immer die Strategie, solche Leuchtturmprodukte zu haben, mit dem du Neukunden gewinnst und dann hast du Produkte, die einen Upsell haben. Zum Beispiel bei Snox sind unsere Invisible-Socken oder die Boxershorts, unsere Leuchtturmprodukte, da ziehen wir die Leute in unser Ding. Aber zum Beispiel auf unsere Sneaker haben wir noch nie Werbung geschaltet. Trotzdem haben wir in den letzten 30 Tagen haben wir 1300 Sneakers verkauft, weil die Leute das dann sehen und das sind für die Hardcore-Fans. Also ich glaube nach wie vor Personalisierung werden die Leuchtturmsachen sein, aber der Upsell werden andere Sachen sein. Und ich habe gesehen, die Produkte, so eine personalisierte Hundekette kostet, lass mich nicht lügen, ich glaube 40 Euro. Also da sind wir wieder. 40 Euro auf so einem kleinen Ding ist halt richtig nice. Also ich glaube, da sind viele, es gibt nicht das perfekte Produkt, aber ich glaube, da sind viele Checkboxen dran. Also von 1 bis 10, was gibt's zu dem Produkt, bevor wir jetzt in den Vertrieb noch gehen?
Ich glaube schon eine 9, einfach weil ich den Markt auch schon sehr interessant finde und groß. Was ich, glaube ich, immer wichtig finde, und das hat es eigentlich perfekt getroffen, dass du es halt sehr gut erweitern kannst. Also es gibt so viele Produkte rund um das Thema. Du kannst ja rein theoretisch noch, wenn dann irgendwann sind wir, das ist anderes Food, ne? Aber du kannst ja irgendwann auch noch das beste Hundefutter dazu entwickeln, wenn dann irgendwann die Liquidität dafür da ist. Und dann
Hundesupplements.
Hundesupplements, oh, ja. Auch sehr groß. Also von deswegen, ich würde auf jeden Fall, wobei so eine 9 ist so was Deutsches, gell? So ist das.
Es gibt immer noch in
Arbeit. Es ist immer Luft nach oben, gell? Wer weiß, was du nächste Woche mitbringst. Sowas zwischen einer 9 und einer 10.
Okay, dann, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen, wie würde ich verkaufen? Ich würde einen ganz einfachen Shopify-Store aufsetzen mit dem Dawn-Theme. Mhm. Das ist ein kostenloses Theme von Shopify, kannst du nutzen, ist super. Aber ich würde es quasi nur als sogenanntes ERP nutzen, weil das Geile ist, Shopify hat so viele Apps, da kann ich Amazon anschließen und vor allem ich kann auch Etsy anschließen. Ja. Und dann muss ich nur einmal die Daten in Shopify pflegen und dann werden die automatisch bei Amazon und Etsy hochgeladen. Mhm. Ich bin riesengroßer Fan von Multichannel, deswegen würde ich das machen. Ich würde einen Shopify-Store, die zwei, dass es automatisch gepusht wird, weil dann bin ich direkt bei 3 Sales-Channel online, ohne viel Aufwand. Ich würde alle Texte generieren lassen mit ChatGPT, ist sogar inzwischen in Shopify integriert. In Shopify gibt es jetzt so eine kleine Taste, da kannst du direkt ChatGPT nutzen. Das würde ich machen. Bilder, da kommen wir nämlich auch zu meinen Investitionen. Ich würde sofort jemanden einstellen für Mediencontent, der Bilder und Videos macht und somit mein TikTok pflegt. Ab Tag 1 mitnehmen, irgendwie Small Business Owner ist auch ein riesen TikTok-Trend oder ein riesengroßer Hashtag. Ab Tag 1 würde ich jemanden versuchen, in meinem Freundeskreis irgendwie zu suchen, der braucht keine crazy Technik, einfach mit dem Handy mich zweimal die Woche mit dem Treff und Videos aufnehmen und auch selber den Content machen. Dafür würde ich jemanden einstellen, 450 Euro Kraft und 450 Euro Kraft jemand, der ein LinkedIn macht. Also ich würde direkt all in Short Video gehen, dass ich jeden Tag ein Video raushau, auf alle Plattformen pushe und auch auf LinkedIn einfach erzählen, wie meine Geschichte ist. Deswegen würde ich 450 Euro Leute einstellen und selbst würde ich versuchen, meine Kosten zu reduzieren. Ich könnte jetzt auch nicht mehr daheim einziehen, daher würde ich wahrscheinlich in eine WG ziehen, um mit möglichst wenig Lebensunterhalt irgendwie auszukommen. Und ich würde ins Produkt, denke ich, von den 20.000 werden so für Material und sowas irgendwie 3.000 vielleicht fließen. Mhm. Und die Graviermaschine habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, was sie gekostet. Also, aber lass nochmal 5.000 sein. Also so 8.000 Euro werde ich wahrscheinlich schon auch in die ganze Produktion rund um das Produkt. 8 Euro Domain haben wir ja schon. Mhm. Und ich würde auch versuchen, einen Investor mit reinzuholen. Mhm. Warum und wie? Und zwar, ich glaube, gerade am Anfang ist es sehr smart, einen Investor reinzuholen, dass nicht der ganze Druck auf dich ist. Ich würde maximal 20% abgeben und hoffentlich 20.000 Euro einsammeln. Also eine Firmenbewertung von 100.000, das glaube ich ist auch in einer Seed-Finanzierung. Also ganz am Anfang ist das auch realistisch, weil ja, du hast noch keine Umsätze, aber dass du als Person deine Arbeitskraft und deine Idee 100.000 Euro wert sind, das sollte schon sein. Ich würde auf Investoren zugehen.
Das wäre jetzt meine Frage. Du ohne Netzwerk.
Ja.
Was würdest du machen?
Habe ich aufgeschrieben. Mhm. Ich habe mir überlegt, okay, wie gehe ich am besten hin? Generell muss ich ja jemand überzeugen, einen Investor von E-Commerce und von meiner Idee.
Ja.
Dann habe ich gedacht, fuck, ich will die Leuten ja nicht E-Commerce erklären, also würde ich vor allem auf Investoren zugehen, bereits bestehende erfolgreiche E-Commerce-Unternehmer. Weil denen muss ich nicht erklären, was E-Commerce ist, dass meine Idee gut ist. Nein, der weiß es relativ schnell. Und dann würde ich mir einfach diese ganzen, die ich genannt habe, YFood, More, Snorks, Purelay, alle Gründer raussuchen und jedem Einzelnen ein Loom schicken, warum er in mich investieren sollte. Mhm. Einmal würde ich natürlich die Idee erklären, würde aber dann sagen, ey, ihr seid auf der Welle Instagram, D2C, groß geworden. Ihr könnt aber alle kein TikTok. Ich werde das besser machen, deswegen investiere in mich. Ich werde dir beweisen, dass meine Marke das besser kann. Und du investierst gar nicht, um mit meiner Marke krass viel Geld zu machen, sondern einfach nur, dass du siehst, wie man es besser macht, weil du in mich investiert bist. Mhm. So würde ich glaube ich, vorgehen. Und ich würde nicht auf einen random Investor, sondern versuchen, einfach jemand, der D2C in Deutschland schon groß und erfolgreich ist, würde ich alle anschreiben mit einem persönlichen Loom, wo ich wirklich sage, hey Romy, geil, was du machst. Das und ich würde die ganzen Agenturinhaber auch angehen. Weil, haben wir ja auch schon mal gesagt, Agenturinhaber wollen alle ein Produkt gründen. Ja. Weil die denken, da ist das Gras grüner. Also würde ich auf jede mittelgroße, also so wie Snorks Holding zwischen, keine Ahnung, 10 und 50 Personen Agenturen zugehen, auf die Gründer und sagen, investiere in mich. Ja, that's where the way to go, wie ich einen Investor finden würde, um möglichst schnell auch weitere 20.000 zu bekommen, um dann auch weiterzumachen, weil da muss man auch sagen, mit 20.000 ist wahrscheinlich nach 2-3 Monaten ist alles aufgebraucht.
Also würdest du zum einen gar nicht unbedingt so einen strategischen Investor suchen, der dir jetzt viel weiterhilft, sondern du würdest es eher andersrum spielen. Aber andere Frage, weil es gibt jetzt bestimmt Leute, die gucken dazu und denken, Hammer, geil, mache ich direkt. Würdest du irgendwas vorher machen, weil du schickst ja deine Idee da raus. Würdest du vorher deine Marke eintragen lassen, dass du da schon mal auf Nummer
sicher bist? Marke eintragen lassen, die ganze Fleißarbeit, weil da kann ich auch sagen, guck mal, in 2 Monaten habe ich meine Marke eingetragen, ich habe ein cooles Logo, Logo ist auch irgendwie immer emotional und ich bin schon online und ich noch ein Selfie reinschicken, wie ich gerade vor meiner Graviermaschine stehe. Mhm. Weil dadurch sind die Leute beeindruckt. Ah, krass, der ist jetzt 25 Jahre alt und so weit ist er schon. Und das sind seine Ideen, das würde ich safe machen. Also nur mit einer Idee zu kommen, ist immer so, auch aus Investorensicht so, ja, okay, wie krass ist der committed, der wartet gerade nur aufs Geld, dass losgeht. Du bist aber selbst kaum ins Risiko, daher, ja.
Sehr spannend.
Ich guck mal, was ich noch habe. Das war's. Ich glaube, wir haben ja auch jetzt schon echt lange gesprochen. Ich würde sagen, die Leute sollen uns mal bitte in die Kommentare schreiben. Wir lesen alles, sowohl bei YouTube als auch bei Spotify. Ja. Wie sie die Idee fanden und ob sie Lust haben auf einen Teil 2, dass wir gucken, wie geht's mit Fellglück weiter? Was würden wir als nächste Schritte machen?
Das finde ich eine lustige Idee. Ich muss auch sagen, ich finde lustig, dass wir eine ähnliche Herangehensweise hatten, wie wir die Haken setzen wollten. Ja. So bei den einzelnen Sachen. Aber dann Fellglück 2.0.
Ja, also wenn jemand fellglück.com haben möchte, die Idee umsetzen, dann schreibt mir am besten in Instagram, da sehe ich es am schnellsten.
Ich bin mir sicher, da meldet sich jemand.
Ich weiß es nicht.
Ich glaube schon. Rückfrage da, letzte Frage vielleicht. Hat sich jemand auf die Boolbar gemeldet?
Ja, für alle vielleicht, Bullbar, ich war in Schweden, glaube ich, in Stockholm, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir quasi eine Bar, waren wir zwei Abende in Folge, weil es uns so viel Spaß gemacht hat, haben wir Bull gespielt.
Ich glaube in Kopenhagen, oder?
Oder war es in Kopenhagen? Ja, ich glaube in Kopenhagen.
Ja.
Haben wir Bull gespielt, da kam geile, laute Musik und es war quasi wie Bowling spielen, ja. Halt eine Bullbar. Ich fand das so mega, dass ich eine Story gemacht habe. Leute, habt ihr Bock irgendwie auf eine Bullbar mit mir zu machen? Wie viel Geld, glaubst du, habe ich mit dieser einen Story eingesammelt? Das soll kein Flex sein oder sonst was, aber ich will...
Wie viele sich bei dir gemeldet haben, haben gesagt, ich bin dabei.
Ich bin dabei und ich investiere Summe X. Ich will es einfach nur deutlich machen, wie wichtig das Netzwerk, dein Ruf etc. ist. Weil wenn du, hoffentlich, dass wir das gut machen, wenn du es gut machst, dann kannst du mit einer Instagram-Story X 1000 Euro einsammeln. Weil die Leute an dich als Person glauben. Die brauchen gar kein Business. Die glauben an dich, weil du mit deiner Marke, mit deinem Namen dafür stehst.
Ich sage, es haben sich 5 ernsthafte Interessenten gemeldet, die gesagt haben, also wo man jetzt auch sagen würde, ja, wenn es jetzt stattfinden würde, die wären dabei. Und die würden zwischen 15.000 bis 20.000 Euro geben, also rund um 100.000 Euro.
Nicht schlecht, 200.000 Euro.
Und wie viele Leute?
Es waren 4 Leute mit jeweils 50.000, die gesagt haben, ich bin sofort dabei. Wo
ist das? Ist jetzt auch nicht das kleinste Ticket.
Voll. Und ein fucking Offline-Ding. Und ich habe denen dann auch geantwortet, ey, total ernsthaft, aber das Geld wird in den ersten 2-3 Jahren mit einer Offline-Ding nicht zurückkommen. Ja. Und sie waren so alle zusammen so, ey, kein Stress, wir wollen einfach, sage ich mal, Teil davon sein, wir wollen das erleben, wie sowas abläuft. Und auch einen Geschäftsführer hat mir tatsächlich, der wirklich ernst zu nehmen war. Ich habe aber selbst reflektiert auch einfach gemerkt, ich habe auf dieses Projekt richtig Bock drauf. Mhm. Aber wir haben gerade Snox Halting, wo ich ja auch gerne unterstütze. Wir haben die Founders League und wir haben auch bei Snox einfach Wirtschaftskrise. So, ich kann das gerade nicht machen und irgendwann kommt auch die Family-Planung. Daher mache ich im Moment keinerlei Investments. Das musste ich auch Belinda, meiner Verlobten, hoch und heilig versprechen. Nichtsdestotrotz glaube ich an das Konzept einer Bullbar. Also wenn das jemand noch hört und sieht und da Bock drauf hat, ich bin da nach wie vor nicht abgeneigt, sage ich mal, ich könnte gutes Geld zusammentrommeln. Eine Location hatten wir auch schon halb. Also das ist so Wahnsinn zu sehen. Da machst du ein, zwei Instagram-Story, dann bieten dir Leute Location an, Geld an, Leute, die das umsetzen wollen würden. Das ist einfach... Das ist auch ein Grund für die Personal Brand. So, wie geil ist das? Also hätte ich gerade einfach die Zeit dafür, könnten wir innerhalb von 8 Wochen...
eine Puppe öffnen.
Ja, und das finde ich einfach, das ist fucking why not. Und das macht das Leben irgendwie auch aufregend und lebenswert.
Ich fand, es war eine sehr gute Folge. Und gerne auch mal Feedback, ne? Hier zu unserem Setup. Was fehlt noch? Was muss hier noch stehen?
Ein Paul-Schrader-Bild. Paul. In dem Sinne, Romy, hat Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an die Jungs hier für Aufbauen, Ermöglichen, Designen. Ich bin gespannt, welche tollen GästInnen wir hier haben werden.
Tschüssi.